Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Der Sommer hat auf Hochtouren geschaltet und damit beginnt auch der internationale Festivalbetrieb. Wir machen heute einen Abstecher ins heiße Griechenland und sprechen mit Matthias von Harz, der in diesem Jahr zum letzten Mal das Athen- und Epidauros-Festival mit kuratiert hat. Außerdem schauen wir uns eine kongolesisch-deutsch-österreichische Koproduktion an, die in Kinshasa Premiere hatte und nun auch in Europa zu sehen ist. Von Juni bis August wird in Griechenland die Theaterkunst gefeiert und etwa 230.000 Zuschauer werden erwartet. Beim renommierten Athen- und Epidauros-Festival, das in der Vergangenheit von den ökonomischen Krisen des Landes ziemlich durchgerüttelt wurde. Sowohl in den antiken Spielstätten als auch inmitten der modernen Großstadt zeigt sich die griechische Theaterszene. Darüber hinaus sind aber auch zahlreiche internationale Produktionen zu sehen. Für deren Einladung war von 2016 bis zu diesem Jahr Matthias von Harz zuständig, ein Festivalmacher mit reichlich Erfahrung. Er kuratierte die Foreign Affairs der Berliner Festspiele, leitet seit 2017 das Zürcher Theaterspektakel und verabschiedet sich jetzt, nach 3 Jahren, aus Athen und Epidauros. Ich habe vor der Sendung mit Matthias von Harz gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie die aktuelle Festivalausgabe für ihn gestartet ist.
Also die einfache Antwort ist, das Festival läuft sehr gut, und die kompliziertere ist, es gibt Wahlen in Griechenland und damit ist natürlich alles, auch die Kulturpolitik, völlig durchgeschüttelt wieder. Also in diesen 3 Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, habe ich auch 3 Kulturminister erlebt und entsprechend auch 3 verschiedene Formen von politischer Intervention oder Nicht-Intervention in eine Kulturinstitution. Also da ist was los, würde ich sagen.
Da ist was los, da war auch von Anfang an was los. Sie haben es schon gesagt. Schauen wir noch mal kurz zurück auf Ihren ziemlich plötzlichen Einstieg. Das war 2016, da sollte eigentlich Jan Fabre zum Leiter des Athen- und Epidauros-Festivals werden. Als der aber verkündete, nur belgische Produktionen und seine eigenen und keine griechischen Arbeiten einzuladen, gab es so viel Gegenwind und Empörung, dass er den Posten nicht annahm. Vangelis Theodoropoulos ist dann eingesprungen und hat Sie, Matthias von Harz, zum Kurator für die internationalen Produktionen ernannt. Das musste wahnsinnig schnell gehen, hat dann aber überraschenderweise ziemlich gut funktioniert, dieser Schnellschuss, oder?
Ja, also ich glaube, ich hätte den nicht gemacht, wenn Vangelis nicht gesagt hat, wir müssen das machen. Wenn es dieses Jahr kein Festival gibt, ist das Geld für das Festival weg, dann ist das Festival tot. Wir müssen jetzt ein Programm hinkriegen. Und er sagte damals, du hast 10 Tage. Also er hatte das griechische Programm in 10 Tagen gemacht. Das fand ich nicht ganz fair, dann auch das internationale in 10 Tagen zu machen, aber es war einfach nicht mehr Zeit. Und klar, haben alle auch gesagt, wir sind froh, dass das Festival dieses Jahr stattfindet und dass es so stattfindet. Aber es war auch so, dass wir mit viel Glück ein gutes Programm im ersten Jahr machen konnten, weil auch viele internationale Künstler die Situation verstanden hatten und mitgekriegt hatten, was passiert war, Tourpläne geändert haben und gesagt haben, nee, klar, wir machen es möglich, wir kommen vorbei. Also so schnell habe ich noch nie erlebt, dass Künstler zugesagt haben. Das war also schon auch das Verdienst von vielen Künstlern, die gesagt haben, wir verstehen, dass das kulturpolitisch wichtig ist, dass da dieses Jahr ein gutes Festival stattfindet.
Und auch vor Ort musste das ja dann alles sehr kurzfristig auf die Beine gestellt werden. Wie sind denn Ihre Erfahrungen da jetzt, auch rückblickend in diesen 3 Jahren, was so den gesamten Ablauf, die Organisation vor Ort in Griechenland anbelangt?
Ja, das ist schon wirklich interkulturelles Lernen, was ich da praktiziert habe. Also man steht immer vor irgendwas, was nicht so aussieht, als würde jemals irgendwas hier stattfinden, und das tut es dann doch. Meine Lieblingsgeschichte ist ein Telefonat mit dem technischen Leiter eine Woche vor Beginn des Festivals 2016, als ich mit ihm die technischen Anforderungen von den internationalen Gruppen durchgehen wollte. Und er sagte, du, das können wir machen, aber es ist auch wirklich überflüssig, weil ich habe das alles hier, ich mache das schon. Frag mich doch mal, was ich an technischen Unterlagen von den 45 griechischen Premieren habe, jetzt eine Woche vor Beginn des Festivals. Keine einzige. Und dann fragte ich ihn, aha, und wie machst du es? We do it the Greek way, war die Aussage. Und so muss ich sagen, sind wirklich alle Dinge, die ich da vorgeschlagen habe, unter anderem riesige Installationen von William Kentridge, aus dem Nichts realisiert worden. Manchmal weiß ich nicht, wie es geht. Und manchmal bin ich einfach wirklich von der Professionalität der Leute da beeindruckt.
Aber dass da manche Dinge einfach so unter der Oberfläche stattfinden, das ist ja auch etwas, was viel Kritik immer hervorgerufen hat. Also man hat damals, als das Festival auch in die Krise kam, als es um diese Nachfolge ging, ja auch gesagt, da steckt sehr viel Korruption auch drin, was die Kulturförderung und was auch das Festival vielleicht anbelangt. Wie beobachten Sie denn das? Sie haben gesagt, die Kulturpolitik wird jedes Jahr aufs Neue ausgetauscht. Ist da eine Verbesserung in Sicht, dass das langsam so ein bisschen sich vielleicht auch angleicht an Festivals in anderen Ländern?
Ja, das ist schwer zu sagen. Das kriege ich natürlich auch gar nicht alles wirklich mit. Ich würde sagen, auf so einer Ebene von jetzt sehr offensichtlicher, auch monetärer Korruption, hat man da wirklich aufgeräumt vor dem Anfang von Vangelis. Also es gibt ein Board, es kann quasi niemand irgendwas unterschreiben, ohne dass der Aufsichtsrat drauf guckt. Aber es gibt natürlich andere Formen von Einflussnahme. Also in dem Board sitzt dann immer wieder irgendwie der Ex-Freund der Kulturministerin und plötzlich kriegt man Anrufe, wo man so denkt, ach, die will man einfach gar nicht bekommen, die Anrufe. Könntet ihr nicht den Künstler? Ich bin erstaunt, wie stark Vangelis es geschafft hat, sich das alles zu verbieten und politische Einflussnahme zu verhindern. Aber die gibt es schon in einem anderen Ausmaß, als ich das aus Deutschland kenne.
Und dieses Verhältnis zwischen den internationalen und den nationalen Produktionen, ist das immer noch schwierig oder würden Sie sagen, dass sich das auch etabliert hat, dass das in einem guten Verhältnis zueinander steht, weil für ganz viele griechische Künstlerinnen, Künstler, Theatermacherinnen und Theatermacher ist das ja eine ganz wichtige Einnahmequelle auch, dieses Festival, und offensichtlich auch hat was damit zu tun, dass überhaupt diese künstlerische Existenz aufrechterhalten werden kann.
Also das Festival ist quasi neben dem Nationaltheater und der Onassis und der Niarchos Foundation, also die beiden Oligarchen-Kulturhäuser, ist es der einzige fördernde Produzent im Land. Also das ist dadurch natürlich eine zentrale Aufgabe, die diesem Festival für die ganze griechische Theaterszene zukommt. Entsprechend sind auch natürlich Neubesetzungen, die sich da vielleicht angedeutet haben oder wie sie eben mit Fabro und Vangelis Theodoropoulos stattgefunden haben, wirklich sensible Interventionen in ein ganzes Ökosystem von Theaterproduktion, weil es eben nicht einer von 100 Akteuren im Land ist, wie das in Deutschland bei einem Stadttheater wäre oder auch bei einem Festival, sondern einer von 4.
Das Festival ist ja sehr breit gestreut. Da gibt es klassische Operninszenierungen, Konzerte, experimentelles Theater, große Namen. Wie sieht denn das Publikum aus, das sich da im heißesten Hochsommer einfindet? Und wird da die gesellschaftliche Realität überhaupt mit verhandelt? Ist die da überhaupt spürbar oder ist das dann doch womöglich zum Teil auch einfach so ein sich Sonnen in der großen Kultur und in der Sonne Griechenlands?
Also in den Griechischen finde ich, dass das eine große Rolle spielt. Es gibt schon sehr viele Arbeiten, die auf die politische Situation, auf die ökonomische und soziale Situation Bezug nehmen. Aber es gibt natürlich auch, wie in allen Ländern, da es ja so das gesamte Spektrum der Sommerkultur ist. Es gibt auch einfach die Oper und es gibt den großen Theaterabend, der einfach Kunst ist.
Sie haben sich jetzt entschlossen, nach 3 Jahren das Festival zu verlassen. Sie sind ja auch mit dem Züricher Theaterspektakel wahrscheinlich relativ ausgelastet. Aber was war denn der Hauptgrund zu sagen, das geht jetzt für mich hier nicht weiter?
Das hat eigentlich gar nichts mit Athen zu tun, sondern damit, dass ich festgestellt habe, wenn ich meinen Job in Zürich ordentlich mache, kann ich zwar vielleicht in Athen Programm machen, aber ich kann nicht da sein. Und ich habe jetzt keinen desperate need, Programm zu machen zusätzlich zu Zürich, sondern ich wollte dort sein und was erleben und auch ein anderes Theatersystem sehen, eine andere Produktionsrealität für Kunst erleben. Dafür habe ich einfach gemerkt, habe ich keine Zeit mehr, dann muss ich das auch nicht machen. Ich bin ja da quasi hingegangen während dieser ganzen Volksbühnendiskussion und während der ganzen Frage, wie muss denn Theater produziert werden? Und ich habe einfach in Griechenland festgestellt, dass Theater ganz anders produziert werden kann, als es bei uns produziert wird. Und wenn man das so parallel erlebt, dann ist man wirklich völlig erstaunt von der Gewissheit, mit der man in Deutschland weiß, wie eine Institution aufgestellt werden muss und wie Kunst stattfinden kann und nur stattfinden kann und nur produziert werden kann. Da habe ich schon gedacht, müsste nicht vielleicht mal das Goethe-Institut Reisen für Kulturpolitiker und möglicherweise auch Journalisten in andere Länder finanzieren, damit man mal sieht, dass tolle Kunst in anderen Ländern auf wirklich andere Art und Weise entsteht.
Da würde ich jetzt natürlich gerne wissen, was ist denn dann der entscheidende Unterschied, wenn Sie sagen, das ist anders als in Deutschland?
Naja, es gibt ja in Deutschland die wirklich beeindruckende Gewissheit, dass Theater nur im Repertoire- und Ensemblebetrieb entstehen kann. Der hat ja auch wahnsinnige Vorteile, ist aber halt auch einfach die teuerste Form, auf die man Theater machen kann. In Griechenland ist es so, dass es so eine Art Halbensemble des Nationaltheaters gibt und so eine Art Halbrepertoire. Man spielt halt nicht jeden Tag was anderes, sondern man spielt regelmäßig was anderes. Man spielt auch nicht en suite. Und das Ensemble sind Leute, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren lose an die Institution angebunden immer wieder auftauchen. Und sowohl diese prägende Kraft haben, die man sich von einem Ensemble wünscht, aber gleichzeitig auch eine Flexibilität für Regisseure, eben nicht mit einer bestimmten Gruppe von Leuten arbeiten zu müssen, sondern stärker seine eigenen Künstler um sich versammeln zu können, um damit die Kunst machen zu wollen, die man als Künstler machen will und nicht die, die die Institution eben so anbietet.
Und was ist so Ihr Blick in die Zukunft für das Festival in Griechenland? Wie glauben Sie, wird das weitergehen oder was würden Sie sich wünschen, wie es weitergeht?
Also die Situation ist ja jetzt wieder neu, die ist ja alle 3 Wochen neu, weil die Stelle von Vangelis sollte ausgeschrieben werden, jetzt wird sie nicht ausgeschrieben, jetzt sind Wahlen, der Vertrag von Vangelis Theodoropoulos geht nur bis September, keiner weiß, wie es weitergeht. Ich habe mit vielen griechischen Künstlern vor 3 Wochen gesprochen, die alle wirklich Angst haben, weil sie sagen, wenn jetzt eine konservativere Regierung kommt, dann kann es auch sein, dass sowohl das Nationaltheater als auch das Festival mit jemandem besetzt werden, der aus dem wirklich großen Sektor des kommerziellen Theaters in Athen kommt. Und dann haben ganz viele Künstler keine Produktionsmöglichkeiten mehr. Also ich hoffe sehr, dass entweder Vangelis Theodoropoulos bleibt oder dass es auch dem neuen Kulturminister so viel Weitblick, dass er so viel Weitblick hat, dass er jemand einsetzt, der wirklich diese vitale und wirklich große und interessante Produktionslandschaft in Athen durch das Festival fördert.
Ja, besorgte Blicke in die Zukunft von Festivalkurator Matthias von Harz. Das Athen und Epidaurus Festival geht noch weiter bis in den August. Die unterschiedlichsten Produktionen sind da zu sehen. Heute Abend zum Beispiel lässt sich im Amphitheater von Epidaurus eine neue Ödipus-Inszenierung von Robert Wilson bestaunen. Mehr Informationen gibt es online unter greekfestival.gr. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Der Kongo ist ein Fluss, der viele Erzählungen inspiriert hat. Die meisten, die wir kennen, stammen von weißen Männern. Joseph Conrads berühmtes Herz der Finsternis zum Beispiel. Jetzt hat sich eine kongolesisch-deutsch-österreichische Theaterproduktion daran gemacht, die Perspektive umzudrehen. Fluss im Bauch heißt der Abend, der nun auch bei uns zu sehen ist. Für uns war Martin Thomas Pesel aber schon bei den Aufführungen in Kinshasa dabei.
Ein Kulturzentrum am Rande von Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Hier hat die österreichische Regisseurin Carina Riedl innerhalb von 2 Monaten eine Theaterproduktion erarbeitet, mit Profis aus dem Kongo und aus Europa. Gespielt, gesungen und performt wird abwechselnd auf Deutsch und Französisch. Fluss im Bauch, französisch Le Fleuve dans le Ventre, ist ursprünglich ein buchlanges Gedicht des in Österreich lebenden kongolesischen Schriftstellers Fiston Mwanza Mujila. Die Auseinandersetzung eines Kongolesen und Weltbürgers mit dem geschichtsträchtigen Kongo-Fluss.
Es ist eine Sammlung von Gedichten im Grunde, von ganz verdichteter Sprache, von poetischen Texten und es ist sehr fragmentarisch. Es gibt sehr, sehr viele thematische Stränge darin. Es gibt sehr persönliche, sehr intime Texte. Es gibt sehr politische, sehr gesellschaftlich interessante und relevante Texte. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, die Spieler bereits in der Vorbereitung sehr stark einzubinden und sie zu fragen, welche Stränge interessieren euch?
Einer dieser 5 Spieler ist Dorin Moka, Tänzer und Choreograf.
Mon personnage, il est assez connecté à la...
Meine Rolle hat viel mit meiner Erfahrung als Künstler und Bürger des Kongo zu tun. Es geht um Fragen im Zusammenhang mit Sexualität, Gender, Akzeptanz und Identität, aber auch mit der Gesellschaft und deren Erwartungen an einen Menschen. Was bedeutet es, Kongolese und anders zu sein, Kongolese und schwul zu sein oder Kongolese, Tänzer und schwul zu sein? Diese Fragen stelle ich mir auch als Künstler, weil sie definieren, wer ich bin.
Auch die Schauspielerin Dada Kahindo ist Teil des Ensembles. Sie betreibt in Kinshasa eine Vernetzungsplattform für Kunstprojekte. Die Szene im Kongo beschreibt sie als eine der lebendigsten Afrikas. Doch staatliche Unterstützung fehlt.
Viele Theateraufführungen und Ausstellungen müssen bei freiem Eintritt stattfinden. Die Künstler können also nicht von ihrer Arbeit leben. Das schwächt die Szene.
Projekte wie Fluss im Bauch sind auf Unterstützung von außen angewiesen. Hier etwa durch das Goethe-Institut und den Co-Produktionsfonds Turn. Die Idee zu dem Projekt kam Carina Riedl 2016. Sie bereiste den Kongo zur Vorbereitung auf eine Bühnenfassung des Joseph-Conrad-Romans Herz der Finsternis. Damals wie jetzt dabei die Dramaturgin Kerstin Grübmeier.
Das ist in Afrika immer dieses Thema weißer Mann vor schwarzer Kulisse. Diese koloniale Metapher. Und was Fiston macht, ist ja den Fluss aus einer kongolesischen Perspektive zurückzuerobern, zu sagen, das ist mein Fluss, der ist in meinem Bauch, den habe ich gefressen und scheiße und kotze und gebäre ihn wieder aus.
Einige Meter von diesem Fluss entfernt finden nach einigen Verschiebungen wegen politischer Unsicherheit am Ende zweier strapaziöser Probenmonate mit Hitze und Stromausfällen nun tatsächlich Aufführungen statt. Mitten in der Regenzeit. Da muss schon mal eine Aufführung unterbrochen werden, wenn es plötzlich unübertönbar auf das Blechdach herunterprasselt. Das Publikum ist weiß und schwarz, alt und jung, teils aus dem etwas reicheren Regierungsviertel mit dem Bus angereist, aber auch Neugierige aus dem Umfeld des dezentralen Spielorts finden sich ein und sind zufrieden.
Ja, eine sehr gute Aufführung, das hätte ich nicht erwartet. Das Stück ist sehr stark und regt zum Nachdenken an.
Nachzudenken gilt es schließlich bei aller postkolonialen Rückeroberung auch über ein Dilemma, dessen sich die Regisseurin durchaus bewusst ist. Sie ist selbst weiße Europäerin.
Naja, das kann ich nicht ändern. Das ist die Conditio sine qua non. Für mich ist es so relevant, daran zu erinnern, dass Europäer da vor 100 Jahren 12 Millionen Menschen umgebracht haben und dass die Folgen davon jeden Tag in 12 Millionen Körpern in Kinshasa herumlaufen, nach wie vor. Was ich dazu tun kann, dieses Thema zu einem Thema zu machen, will ich einfach gerne tun. Und ob das gelingt oder gut gelingt, das bitte ich dann andere zu beurteilen.
Sagt die Regisseurin Carina Riedel in unserem Bericht aus Kinshasa von Martin Thomas Pesel. Fluss im Bauch ist am kommenden Dienstag und Mittwoch am Schauspielhaus Wien zu sehen und am darauffolgenden Wochenende im Nationaltheater Mannheim. Und bei uns geht's jetzt weiter mit einem Mann, der sich zwischen den Welten bewegt.
Störung im Betriebsablauf. Der Dramatiker Oliver Kluck an den Orten der Arbeit.
Oliver Kluck schreibt Theaterstücke, hat aber auch als Lokführer gearbeitet. In seiner Kolumne erzählt er uns auch heute von beidem, von Sicherheit und Unordnung.
In der Sprache der Eisenbahner bezeichnet das Vorsignal Halt erwarten eine schon bald eintretende Situation. Dem Eisenbahner wird ein Ausblick in die Zukunft ermöglicht. Das alles hat nur auf dem ersten Blick etwas mit der Frage der Sicherheit zu tun. Hinter der Frage verborgen steckt der Wunsch nach geordneten Verhältnissen. Regelt ein geordneter Ablauf die Dinge von selbst, wird unentwegt Zeit gewonnen. Mag sein, dass das Genie das Chaos beherrscht. Vor allem ist es damit befasst, die Unordnung in Bewegung zu halten. Anarchie bedeutet Arbeit. Ständig auf dem Kiviv sein bedeutet viel Ansatz und wenig Schlaf. Deshalb ist das Theater, das ich meine, ein Theater der Faulheit. Hier wird Müßiggang als eine Kultur aller Tage gelebt. Die einzige Pflicht besteht darin, pflichtbewusstes Handeln sichtbar zu machen. Oder zumindest so zu tun, als ob. Und dann nichts wie weg. Raus aus der Mühle, wo keine Aussicht auf Rettung besteht, gar nicht erst mitfahren. Freiheit hat viele Gesichter. In einem Stellwerk an einer Strecke wird mit der gebotenen Ruhe und Sorgfalt eine Tasse Kaffee aufgegossen, wofür es ganz sicher eine Menge Gründe gibt. Sich Zeit zu nehmen für die Dinge ist also eine Notwendigkeit, die vorhanden ist wie das Ausatmen und wie das Leben selbst.
Der Dramatiker Oliver Kluck mit Gedanken über ein Theater der Faulheit, was ja sehr gut klingt. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Wenn Sie unsere Beiträge nochmal nachhören möchten, können Sie das wie immer tun auf deutschlandfunkkultur.de.